muss ich noch ein bisschen wachsen. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich glaube, das ist schon 2, 3, 4 Jahre her, dass ich hier war, wieder bei euch sein darf, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen zusammen feiern dürfen. Was ist der Mensch? Das ist natürlich eine große Frage, und wenn wir uns umgucken, wenn wir die Nachrichten uns anschauen, wenn wir sehen, was sich in dieser Welt tut, und wir brauchen ja gar nicht so weit wegzuschauen, wenn wir darauf Acht haben, was sich in unserem Land tut, dann möchte man sich manchmal an den Kopf fassen und die Haare raufen, so man welche hat, und sich fragen, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Wir wollen heute Morgen nicht über Politik reden, wir wollen heute Morgen nicht überlegen, wie wir die Dinge in dieser Welt ordnen können, sondern es ist immer zuerst wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir verstehen, wo wir in diesem großen Bild unseren Platz haben. Und jetzt lese ich uns ein bisschen was aus einem Text, oder ich lese ihn lieber gar nicht, Sie kennen ihn ja alle. Ein ganz bekannter Text, das erste Kapitel des ersten Buches Mose, also gleich am Anfang der Bibel. Und ich will das Kapitel nicht lesen, aber ich würde euch bitten, wenn ihr heute noch eine Viertelstunde oder ein paar Minuten Zeit habt, dann lest das nochmal, diesen Einstieg in das Buch des Lebens, in diesen Liebesbrief Gottes, wie alles, was ist, überhaupt begonnen hat, der ewige Gott. Der ewige Gott, der von Anbeginn war und vorher war, und wir können uns das ja gar nicht vorstellen, da wird einem schwindelig. Am Anfang war das Wort, und was war davor? Wie war das alles? Aber da fängt die Bibel an, mit diesem Anfang. Und da heißt es, da war Gott. Gott war immer da. Und Gott hat alles geschaffen, was ist. Es ist überhaupt nichts da, was Gott nicht gemacht hat. Allein das ist für mich schon unheimlich beruhigend. All diese Welt mit all ihren Zusammenhängen, Umwelt, Klima, wie das ineinander greift, die Völker, die Länder, der Kosmos, das Universum, hat Gott geschaffen. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wie viele Sterne es gibt, wie viele Galaxien es gibt, diese Unendlichkeit, Gott hat es gemacht. Und dieser Gott, haben wir gerade gesungen, dürfen wir Vater nennen. Dieser Gott, der liebt uns. Dieser Gott, der will eine Beziehung mit uns haben. Aber wenn wir diese Schöpfung uns vergegenwärtigen, wir wissen ja nicht mal, wie viele Sterne das gibt, dann können wir staunen und sagen, dieser Gott ist allmächtig. Auf alle Fälle. Dieser Gott ist allmächtig. Und darum ist das gar nicht falsch gesungen in dem alten Gesangbuchlied, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird natürlich auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dieser Gott, der alles geordnet hat, der kann jetzt auch dein Leben und mein Leben ordnen. Und wenn wir diese Weltnöte sehen, wenn wir diese Kriege sehen, diesen Terror, wenn wir diese Nachrichten sehen, die uns so erschüttern, wer will das lösen? Na, wir nicht. Und wenn wir die richtigen Parteien wählen, und da haben wir ja jetzt schon 30 verschiedene Meinungen, was denn die richtige Partei ist, und wenn wir die richtigen Wege gehen, und da haben wir auch alle verschiedene Vorstellungen, was der richtige Weg ist, wir sind doch immer schnell am Ende unserer Weisheit. Selbst wenn wir eins würden und die richtigen Dinge wirklich anpacken würden, dann würden wir nicht weit kommen. Aber Gott hat die Fäden dieser Welt in der Hand, und der allmächtige Gott wird die Dinge dieser Welt einmal ordnen. Das ist ja die große Hoffnung, wenn wir jetzt vom Anfang der Bibel bis ans Ende der Bibel springen. Wir wollten ja heute einmal das erste Buch Mose lesen, das erste Kapitel im ersten Buch Mose. Vielleicht lest ihr dann danach nochmal Offenbarung, das letzte Kapitel. Wie sich vor Gott alles einmal ordnet. Und in dieser Spanne dazwischen spielt sich unser Leben ab. Und was ist jetzt der Mensch, den dieser Gott in diese Welt hineingestellt hat? Der Schöpfungsbericht beginnt mit dem Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kennen wir das mit den Schöpfungstagen, wie das abläuft. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und er machte. Und Gott sprach und sagte. Und es geschah. Und es ward aus Abend und Morgen der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Tag. Und so läuft die Schöpfung, so läuft das schöpferische Handeln Gottes ab. Und dann am sechsten Tag, es ist wirklich spannend, das mal zu lesen, wie da der Rhythmus sich dieses Berichtes unterbricht. Da ist auf einmal eine Zäsur in 1. Mose 1, Kapitel 26. Da ist auf einmal eine Zäsur, und da kommt jetzt plötzlich der Blick auf die Erschaffung des Menschen. Das ist ja unsere Frage heute, was ist der Mensch? Ich meine, wir alle wissen, wir sind Menschen, aber was bedeutet das, Mensch zu sein? Und hier im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 26 folgende, da gibt die Bibel uns die Antwort darauf, was es bedeutet, Mensch zu sein. Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Lieber Herr, jetzt lass uns doch ganz neu verstehen, was du in deiner Schöpfung angelegt hast. Amen. Das ist der Schlüsselvers hier, Vers 27. Gott schuf den Menschen. Also, was ist der Mensch? Wir können unser Sein, wir können das Menschsein gar nicht verstehen, ohne an Gott zu denken und ohne diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und uns zu berücksichtigen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Zusammen mit der ganzen Schöpfung, so ist es hier offensichtlich, sind wir als Menschen unterschieden von Gott. Gott schafft und alles wird. Und so werden auch wir. Und wenn wir das lesen, und vielleicht tut ihr das ja heute, dann merken wir, es ist auch am sechsten Tag erstmal gar keine große Unterscheidung. Gott schafft all die Tiere am sechsten Tag und auch den Menschen. Wir sind am gleichen Tag erschaffen wie die Tiere. Aber obwohl wir am gleichen Tag erschaffen wurden wie die Tiere, ist doch ein großer Unterschied. Aber in dem, wie wir gemacht wurden, ist der Unterschied minimal. Gott hat gesagt, dass die Erde die Tiere hervorgehen lassen soll. Und aus dem zweiten Kapitel, Vers 7, wissen wir, dass Gott dann ein Stück Erde nahm und daraus den Menschen machte. Also wie die Tiere auch, sind wir Menschen als Erdklumpen sozusagen entstanden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube, so sagen wir auf dem Friedhof bei der Beerdigung. Und doch, wenn man das Kapitel liest, 1. Mose 1, dann merkt man sofort, die ganze Schöpfung, wie sie dargestellt wird, kommt jetzt in eine ganz andere Dynamik herein. Jetzt passiert was Besonderes. Der Mensch ist eben nicht einfach nur noch irgendwas anderes, was erschaffen wird, sondern der Autor hier des ersten Buches Mose, der unterbricht seinen Stil und jetzt treibt es auf den Höhepunkt zu. Ja, wir sind Geschöpfe wie die Tiere und doch sind wir völlig unterschiedlich von ihnen. Gott fasst jetzt einen Entschluss und sagt, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Das hat Gott zu keinem Tier gesagt. Bei keinem Tier, bei der Giraffe oder beim schönen Elefanten oder irgendwo hat er gesagt, ein Bild, das uns gleich sei. Aber jetzt beim Menschen, da kommt das. Und in diesem Bericht ist das ganz, ganz wichtig. Damit es uns bloß nicht irgendwie durch die Lappen geht, wird genau der gleiche Gedanke in Vers 27 noch zweimal wiederholt. Zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes. Ein Bild, das uns gleich sei, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes. In zwei Versen, dreimal. Das macht uns Menschen aus, dass wir Bild Gottes sind. Jetzt können wir natürlich das Verhalten der Tiere studieren und da können wir ja auch viel lernen und so weiter. Aber wenn wir das Verhalten der Tiere studieren, werden wir nicht viel lernen über das, was wir Menschen sind. Wir sind eben nicht Menschenaffen, die zufällig ein Haus bauen können und in Wohnungen wohnen und so weiter. Nein, wir sind was ganz Besonderes. Wir sind zum Bilde Gottes gemacht. Und wenn wir uns heute Morgen fragen, was ist der Mensch, dann liegt genau hier der Schlüssel zum Menschsein. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Ich möchte ein paar Gedanken heute Morgen unterstreichen. Das erste, der Mensch steht in Beziehung zu Gott, ist in Beziehung zu Gott. Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Hier wird der Schöpfungsbericht nochmal unterbrochen. Gott spricht, Gott macht, Gott sah, da wart aus Abend und Morgen. Das ist der übliche Rhythmus. Aber jetzt hier, wo Gott sich dem Menschen zuwendet, da passiert etwas ganz Neues. Gott spricht mit den Menschen, die er geschaffen hat. Gott segnet sie. Und dieses, was Gott tut, zieht sich bis heute durch. Hoffentlich hört ihr das Sprechen Gottes immer wieder in seinem Wort auch in euer Leben hinein. Hoffentlich erlebt ihr, wie Gott euch segnen möchte und wie er euch zum Segen setzt. Das unterscheidet uns von den Tieren, dass Gott mit uns spricht, dass Gott uns segnet. Und dann erklärt Gott den Menschen in Vers 28 ihre Aufgabe: Seid fruchtbar, mehret euch und herrschet über die Schöpfung. Das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag vom Anfang her, dass wir in dieser Welt an Gottes Stelle für Ordnung sorgen. Der Mensch bleibt aber abhängig von Gott. Der Mensch bleibt angewiesen auf die Gemeinschaft von Gott. Und das ist jetzt ganz wichtig. Was wir gerade besprechen, das geschieht alles und ist alles beschrieben vor dem Sündenfall. Wir Menschen brauchen Gott nicht deshalb, weil wir Sünder geworden sind, darum brauchen wir ihn auch, sondern wir Menschen brauchen Gott, weil wir Menschen sind. Das ist am Anfang der Schöpfungsordnung. Keine Sünde, keine Schlange, keine Unruhe, gar nichts. Der Mensch lebt in Beziehung zu Gott. Das ist die Bestimmung. Der Mensch ist auf Gott angewiesen, weil er Mensch ist, geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. So heißt, glaube ich, ein Buchtitel. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir diese Ereignisse sehen in der Welt, wenn wir uns fragen, was passiert da eigentlich in Nordnigeria? Wie kann das eigentlich sein? Was tobt sich da aus für eine Gewalt, für einen Hass? Syrien, Irak, was ist das denn, was da passiert? Das kann man doch gar nicht in Kategorien erklären. In Nordnigeria Anfang dieses Jahres an einem Tag ein christliches Dorf mit 2000 Menschen ausgelöscht. Boko Haram, westliche Bildung ist Sünde. Als Hilfswerk haben wir in den Jahren 2011, 12 immer wieder gesagt, Nordnigeria betet dafür, da kommen jedes Jahr einige tausend Christen ums Leben. Und jetzt fängt dieses Jahr 2015 an und an einem Tag kommen so viele Christen ums Leben, da kann man doch gar nicht verstehen, was ist der Mensch? Oder wenn wir das uns vergegenwärtigen, was in Paris passiert ist, und wir brauchen ja gar nicht so weit zu gucken, was geht denn in Deutschland alles den Bach runter, was ist der Mensch? Wo kommt der Terror her? Wo kommt der Hass her? Und die Bibel sagt uns, wo der Mensch diese Beziehung zu Gott verloren hat, ist alles möglich. Und da sind wir ja gar nicht anders. Da brauchen wir gar nicht mit dem Finger auf IS oder Boko Haram zu zeigen. Jesus sagt, in eurem Herzen sind böse Gedanken, Hass und Neid und Missgunst und Arglist und Mord und. Wir tun das nur alles nicht. Das meiste nicht. Also Lügen tun wir auch. Und wahrscheinlich sind ein paar hier, die auch schon gestohlen haben. Und wenn wir die Bergpredigt ernst nehmen und Jesus sagt, wer nur begehrt oder in seinem Herzen eine andere Frau begehrt, und da gehören wir alle dazu. Und es ist reine Gnade, jedenfalls kann ich das in meinem Leben sagen. Wenn ich manchmal merke, wenn mich jemand auf die Palme bringt und wie, kennt ihr auch, was hält mich denn da noch zurück? Gottes Gnade. Gottes Gnade, dass uns diese schlimmsten Dinge nicht passiert sind. Aber wo der Mensch die Beziehung zu Gott verliert, ist alles möglich. Und ein Blick in unser eigenes Herz zeigt uns das. Und wir verstehen hier, was in Nordnigeria, was im Irak, in Syrien, was in Paris passiert ist. Das ist der Mensch, losgelöst von Gott, in seiner ganzen schrecklichen, unerlösten, hasserfüllten, sündigen, gefallenen Existenz. Und teilweise bilden wir das alles ab in unserem eigenen Herzen. Und natürlich, wir alle hier als Gemeinde, wir wünschten uns, dieser oder jener möge Gott kennenlernen, um endlich aus Sünde und Not herauszufinden. Aber ihr Lieben, das greift eigentlich noch gar nicht tief genug. Wir müssen noch viel tiefer schauen. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, weil sie überhaupt erst in der Tiefe, in der Gemeinschaft mit Gott, ihr Menschsein erleben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen Christ werden, um Mensch zu werden. Wenn wir heute oft so groß reden von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was soll das eigentlich bedeuten? Was ist denn Menschlichkeit? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was ist Menschlichkeit? Ja, Menschlichkeit ist gar nichts. Die Bibel sagt uns, der Mensch ist schrecklich und Menschlichkeit gibt es gar nicht. Menschlichkeit, so wie das heute verstanden wird, ist in sich schon wieder ein christlicher Begriff. Menschlichkeit, so wie das dargestellt wurde, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was ist Menschlichkeit? Liebe, Hilfsbereitschaft, Sanftmut, sich um Schwache zu kümmern und um Asylsuchende und so weiter. Diese Art von Menschlichkeit, die kommt aus der Anlage dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn wir Menschlichkeit leben wollen, wenn wir Menschlichkeit in unser Land wieder hineinbringen wollen, wenn wir dazu beitragen wollen, dass dieses Land nochmal wieder auf eine gute Art und Weise auf die Füße kommt, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Dann brauchen wir das wieder, dass Gott unsere Menschlichkeit durch Jesus Christus in uns zum Strahlen bringt. Diese Menschlichkeit, die er in uns hineinlegt, vom Anfang bis heute. Und so verändert sich die Welt, nicht durch politische Ansätze, nicht durch noch mehr Aktionismus, sondern indem ein Herz nach dem anderen sich Gott hingibt und sagt, Herr, jetzt darfst du mich gebrauchen, in dieser Welt, da wo ich es kann, Akzente zu setzen von Liebe und von Annahme und von Freundschaft. Ohne Gott bleiben wir unendlich weit hinter unserer Bestimmung zurück. Und darum sagt Paulus zum Beispiel in Athen, da spricht er ja auf dem Areopag zu den Philosophen seiner Zeit, es könnte ja eine Rede aus heutigen Tagen sein, und da sagt er, wir alle sind göttlichen Ursprungs. Das haben die Philosophen auch gewusst. Da war so ein Funke, das sagt ja heute auch jeder, das sagt ja vielleicht sogar noch der Humanismus, selbst der Säkulare, so ein Funken vom Logos oder von irgendwas, so ein Funken. Und Paulus sagt, das nützt ja nichts. Wir müssen ja nicht wissen, ob da so ein Funken ist. Wenn wir schon wissen, dass wir göttlichen Ursprungs sind, sagt Paulus, dann müssen wir ja auch wissen, wer Gott ist. Wer dieser Gott ist, dem wir unser Leben verdanken. Und das weiß die Welt nicht. Die Welt weiß nicht, wer dieser Gott ist. Aber wir in der Gemeinde sind berufen, diesen Gott zu bezeugen. Märtyrer sind wir alle, Zeugen. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Märtyrer sein, meine Zeugen sein. Und dann wollen wir dieser Welt sagen, wer dieser Gott ist. Das ist doch furchtbar, wenn Kinder ihre eigenen Eltern nicht kennen. Und die Bibel sagt, wir Menschen sind Kinder, Kinder Gottes. Aber wir Menschen kennen Gott nicht. Oder wir Menschen drehen das auf den Kopf und Feuerbach sagt, Gott ist letztlich unser Kind. Sagt Feuerbach, Religionskritik. Also ist nur eine Projektion unserer Wünsche. Das ist schrecklich. Also wir Kinder Gottes, wir sagen, Gott gibt's gar nicht, aber das, was wir für Gott halten, haben wir selber erfunden. Das sind unsere Gedanken. Nein, nein. Wenn wir wirklich Mensch sein wollen, dann brauchen wir diese Beziehung zu Gott. Und darum ist Mission so wichtig, darum ist Evangelisation so wichtig, damit wir Menschen helfen, Menschen zu werden. Wir wollen niemanden bequatschen, wir wollen niemanden in unsere Mennonitengemeinde hineinzwängen oder irgendwas dieser Art, sondern wir wollen Menschen helfen, zum Leben zu finden. Darum wollen wir Mission machen, darum wollen wir evangelisieren, darum laden wir natürlich auch in unsere Gemeinde ein. Darum geht es, dass wir Menschen helfen, Menschen zu werden. Zweiter Gedanke. Der Mensch lebt in Beziehung zur Welt. Vers 26b. Und er setzte sie und sagte, ihr sollt herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Vers 28, füllet die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische und so weiter. Gott ist der Herr und der König, aber der Mensch ist Stellvertreter Gottes. Wir sind ja in seinem Bilde geschaffen, wir sind berufen zu herrschen. Jetzt sind wir nicht berufen, so einen auf Macho zu machen und alle anderen unterzubuttern, da geht es ja um das Bild Gottes. Und wie Gott herrscht, das sehen wir am Kreuz auf Golgatha. Das ist der Weg, der sich selber hingibt, aber so wirkt Gott. Und wir als Gemeinde Jesu, als Gemeinde Gottes, als die, die zu diesem Gott gehören, sind berufen, in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen. Das meint herrschen. Wir stehen der Schöpfung gegenüber letztlich wie Gott, obwohl wir auch geschaffen sind. Ist das unsere besondere Berufung? Ich war neulich mit meiner Familie in der Wilhelma, ist ganz toll, habe ich noch gar nicht gewusst, da gibt es so zwei Plexiglasscheiben mit so Widerständen dazwischen und da gibt es Futter, was da oben drin ist, und wenn der Affe geschickt ist, dann kann er mit dem Stöckchen das Futter so buxieren, muss man richtig nachdenken, dass das wie bei so einem kleinen Spiel irgendwann unten rausfällt und erst dann essen kann. Na, das kriegen die Affen hin, das macht Spaß, dazu zu gucken. Aber wir können noch ein bisschen mehr als Menschen. Da ist dann doch noch mal was ganz anderes in unserem Leben. Affen können so klug sein, wie sie wollen, aber die Berufung zu herrschen haben wir Menschen und nicht die Tiere. Hier geht es nicht um Ausbeutung der Schöpfung, hier geht es nicht um die Frage nach Fracking und all diesen Dingen, sondern hier geht es darum, dass wir als Bild Gottes in dieser Welt Verantwortung übernehmen, verantwortliches Herrschen. Menschsein bedeutet, verantwortlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Menschsein bedeutet, in dieser Welt eine Spur zu hinterlassen. Und das zeigt sich bis in das Politische. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ich meine, wir sind ja schon lange kein christliches Land mehr. Und wenn man demonstriert für das christliche Abendland, dann das gibt es auch schon lange nicht mehr. Wer geht denn heute noch in die Kirche? Also ich würde mal denken, in ganz Deutschland sind wir heute 3, 4, 5%, die in den Kirchen sind. Vielleicht sind es auch 6, ich habe keine Ahnung. Aber das wären ja relativ wenig im Vergleich zu den 94 oder sagen wir 90%, die gar nicht in die Kirche gehen. Aber immerhin, wir haben noch so eine Spur. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das kommt, dass die sogenannten christlichen Länder die Menschenrechte haben, die Freiheitsrechte haben, dass diese Länder von der Würde des Menschen reden und dass andere Länder, wie zum Beispiel islamische Länder, die Scharia haben, ein Gesetz, was Menschen unterdrückt, ein Gesetz, was Menschen einzwängt in allen Bereichen des Lebens. Da reflektiert sich noch etwas von der Verantwortung, die einmal die Gesetzgeber übernommen haben vor Gott, um nach menschlichem Ermessen bei allen Schwächen zu versuchen, diese Wertschätzung des Menschseins verantwortlich abzubilden, in Regeln bis in das Politische hinein für das Miteinander. Dritter Gedanke. Der Mensch lebt in Beziehung zu sich selbst. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und ihr Lieben, das gibt unserem Leben Bedeutung und Sinn. Aber Sinn und Bedeutung von Gott her, nicht aus mir selbst heraus. Da kann man sich aufs Bett setzen und stundenlang meditieren oder im Wald die Erleuchtung suchen. Das ist nicht der richtige Weg, sondern unser Sinn, unser Wert, der kommt von Gott her. Und das wirkt sich auch praktisch aus, hoffentlich bei uns praktisch aus. Wer bestimmt über mich? Wer hat jetzt das letzte Sagen, wie ich mein Geld investiere? Wo kommen meine Werte her? Wie gehe ich mit meinem Körper um, mit meiner Familie? Durch diese Beziehung zu Gott bestimmt sich mein ganzes Leben. Gott hat uns erschaffen. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wir sind gewollt. Die Kinder singen das. Du bist ein Gedanke Gottes. Ein genialer noch dazu. Du bist du. Du bist der Clou. Das ist Gottes Gedanke. Da kommt unser Wert her. Und manche von uns kämpfen ja immer wieder mit diesen dunklen Gedanken. Bin ich überhaupt was wert? Hat man mich lieb? Habe ich meine Aufgabe, meinen Platz? Gott hat dich gewollt. Mindestens das ist Evangelium heute Morgen für dich. Gott hat dich gewollt. Du bist ein genialer Gedanke Gottes. Ein Clou bist du. Und Gott hat Großes mit uns vor. Niemand von uns ist gleich dem anderen. Wir haben alle unsere ganz besondere Berufung von Gott her. Wer bin ich, Gott? Das kannst du auch mal fragen im Gebet, Herr. Was ist jetzt mein Auftrag in dieser Welt? Wo willst du mich haben? Was darf ich an der Stelle, wo du mich hingestellt hast, im Blick auf dich jetzt Großes wagen? Und so können wir auch unsere Minderwertigkeitskomplexe von Gott her in die Schranken weisen. Wir sind ein Ratschluss Gottes, ein Gedanke Gottes. Oder wie Luther es sagt, ich glaube, dass Gott mich erschaffen hat. Weißt du das? Glaubst du das? Gott liebt dich, Gott sieht dich, Gott will dich. Und du darfst ein Licht sein in dieser Welt, weil Gott durch dich Segen wirken will. Keiner von uns ist überflüssig. Keiner von uns ist nur auch noch dabei. Wenn wir unsere Bestimmung finden von Gott her, dann darfst du erwarten, dass Gott Großes mit dir vorhat. In dieser Gemeinde, in Meßkirch, in der Mission, durch dein Gebet, durch deine Gaben, was es auch ist. Für die Enkelkinder da zu sein, was es auch ist, für jemanden zu beten, Seelsorge zu tun. Du bist ein Clou, du bist gewollt. Und ein letzter Gedanke, der Mensch lebt in Beziehung zu anderen. Gott schuf sie als Mann und Frau. Das ist ja heute auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch da könnte man lange darüber reden, aber das ist auch schon von Anfang an angelegt. Die Bibel hätte ja auch ein Wort gebrauchen können, aber es sind zwei. Mann und Frau. Und Mann und Frau sind geschaffen. Gott fasst einen Entschluss, lasst uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott spricht im Plural und das Bild, das er schafft, sind zwei, Mann und Frau. Auch da bildet sich die Ebenbildlichkeit ab. Beide gemeinsam, lasset uns Menschen machen, Mann und Frau sind Bild Gottes. Also alles, was wir bisher gesagt haben, gilt für Mann und Frau. Mann und Frau leben in Beziehung zu Gott. Mann und Frau übernehmen Verantwortung in der Welt. Mann und Frau leben in Beziehung natürlich zu sich selbst und zu anderen. Da sind wir alle gleich. Gott macht Mann und Frau. Er macht sie, er segnet sie und dann spricht er zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, herrschet. Natürlich weiß die Bibel dann auch, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Die Bibel weiß ja überhaupt viel mehr. Heute scheint man ja nicht mehr zu wissen, dass es Unterschiede gibt und man hat alle möglichen Zwischenstufen kreiert. Darüber müssen wir gar nicht nachdenken. Wer die Bibel liest, hat immer einen klaren Kurs in dieser Welt. Der Verstand kann uns ja vernebeln und wir können uns verlieren in all den Diskussionen und in dieser Welt scheint ein Geist der Lüge zu regieren. Und die selbstverständlichsten Sachen werden in Frage gestellt. Aber Christen haben immer schon den Durchblick gehabt. Nicht, weil wir klüger sind, sondern weil wir das Licht haben. Psalm 119, 105, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und so finden wir unseren Weg auch in der verlogenen Dunkelheit unserer Tage. Die Bibel weiß um Mann und Frau und darum gebraucht sie zwei Worte. Aber sie zeigt auf, was wir gemeinsam haben. Die Berufung, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein, in der Verantwortung in der Welt zu stehen, uns anzunehmen und auch dem anderen zu dienen. Die Verantwortung für die anderen zeigt sich zum Beispiel auch, dass wir uns um Benachteiligte kümmern, dass in dem Alten Testament und im Neuen Testament davon die Rede ist, dass das Volk auch die Fremdlinge nicht unterdrücken soll und so weiter. Auch da ist theologisch ein ganz toller Gedanke dahinter. Denn die, die für uns Fremdlinge sind, gehören für Gott ja auch alle zu seiner Schöpfung. Die Bibel sieht ja immer das ganze Bild. Wir sind Teil dieser Familie, dieser Menschen, die Gott geschaffen hat. Nur, dass viele Menschen ja davon gar nichts wissen. Und darum kommt im Neuen Testament der Missionsauftrag, dass wir den Menschen zeigen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Wir alle sind geschaffen im Bilde Gottes. Natürlich, und jetzt springe ich mal ein bisschen nach vorne, weiß die Bibel auch, dass dieses Bild verschmutzt ist. Dass diese Herrlichkeit, dass dieser Glanz abhanden gekommen sind. Dass von dieser Ebenbildlichkeit gar nicht mehr so viel da ist. Und darum handelt die Bibel ja von der großen Erlösungshandlung Gottes, von der Heilsgeschichte. Wie Gott diese Welt, die verloren gegangen ist, wieder in Ordnung bringt. Aber interessant ist, dass man theologisch sagen muss, die Bibel fängt nicht an mit dem Thema der Erlösung. Das erste Thema in der Bibel ist nicht die Trennung. Da brauchen wir Erlösung. Das erste Thema in der Bibel ist die Einheit und darum fängt sie mit der Schöpfung an. So war das mal. So waren wir in Gemeinschaft mit Gott und da wollen wir wieder hin. Und als Gemeinde wissen wir schon, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Natürlich ist das bei uns durch die Brüchigkeit hindurch und wir fallen immer wieder in Sünde. Aber die Welt um uns her, die weiß das nicht. Und so sucht, was sie nicht findet, in allem Möglichen und kommt belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und das ist unsere Aufgabe, der Welt von der Erlösung zu erzählen, damit sie zur Einheit mit Gott findet. Menschsein heißt auch, den Wert anderer Menschen anzuerkennen. Und dann nochmal, wie kann das passieren in Syrien, Irak und all das Schreckliche? Weil die Beziehung zu Gott fehlt. Und dann ist die Menschlichkeit keine Menschlichkeit mehr, sondern eine Unmenschlichkeit. Wo wir diese Beziehung wieder leben, verstehen wir aber auch, dass das die Einladung an alle Menschen ist. Und darum akzeptieren Christen alle Menschen und wollen alle Menschen durch den Dienst der Liebe, das ist ja Mission, durch den Dienst der Liebe, wir machen ja keine Mission mit dem Schwert, das machen andere, durch den Dienst der Liebe erreichen. Mit dem Herrschen nochmal kurz, das ist natürlich ein Kampf. Wenn man das so hört, dass wir in dieser Welt herrschen sollen, Verantwortung übernehmen sollen, dann bleibt die Bibel, was uns Christen angeht, immer ganz nüchtern. Wir können ja nicht mal über uns selber herrschen. Wir haben ja nicht mal unser eigenes Leben im Griff. Und darum scheint hier schon etwas durch von einem, der mal kommen muss, einem, der das mal in uns hineinlegen muss, dieser Jesus Christus. Und da heißt es dann in den Gleichnissen, dass die Leute sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, aber wir wollen das, hoffentlich, die wir zu Jesus gehören. Und wenn der Jesus über uns herrscht und in unserem Leben herrscht, dann erst werden wir die Männer und Frauen, die in dieser Welt Verantwortung übernehmen können. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Das sehen wir letztlich in diesem Jesus Christus, der Mensch par excellence ist. So hat Gott sich das gedacht. Einer, der ohne Fehler war. Einer, der den anderen gesehen hat. Einer, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Diesen Heilsaspekt können wir natürlich nicht nachleben. Aber diese Liebe, diese Sendung, das sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dass ihr Ebenbilder, Hinweisschilder, Liebeszeichen Gottes seid in dieser Welt. Eine Welt, so sagt das Neue Testament, deren Sinn verblendet ist, die den Vater, den Schöpfer nicht erkennen kann. Eine Welt, deren Sinn verblendet ist, sollen wir durch Gottes Gnade helfen, dass die Augen aufgehen. Jesus möchte den Glanz in unser Leben zurückbringen und möglichst viele Menschen in dieser Welt hineinholen in seinen Herrschaftsbereich, den Schmutz abwaschen und die Ehre und Würde der Menschen wiederherstellen. Darum, so steht es im Hebräerbrief, weil wir das alles wissen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und nun lasst uns ablegen am Kreuz alles, was uns hindert, was uns verstrickt sein lässt, was uns den Weg schwer macht. Das dürfen wir auch in Gedanken heute Morgen ablegen. Da weiß jeder selbst, was das ist, wo Gott den Finger in unser Leben hineinlegt und wo wir merken, das ist nicht in Ordnung. Das legen wir ab und dann blicken wir auf Jesus und laufen in diesem Kampf, der uns verordnet ist. Vor Jesus dürfen wir alles ablegen. Hast du Jesus? Hast du deine Not und deine Sorgen vor Jesus abgelegt? Nur so kannst du als Mensch in der Beziehung zu Gott leben. Stehst du in dieser Beziehung zu Gott? Prägt das dein Leben? Und als Christ, wenn du in dieser Beziehung zu Gott stehst, dann lebst du in Verantwortung in dieser Welt. Hast du deinen Platz schon gefunden? Sonst frag Gott doch, Herr, was ist deine Berufung, dein Auftrag für mich? Für uns, die wir Jesus nachfolgen, kommt auch unsere Beziehung zu uns selber in Ordnung. Kannst du für dein Leben so danken wie der Psalmist, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin? Oder ist da Anfechtung und Schwermut und Traurigkeit und Minderwertigkeit in deinem Leben? Dann darfst du das unter Berufung auf die Bibel in Anspruch nehmen. Herr, ich pack dich bei deinem Wort und will die Lügen des Feindes in meinem Herzen nicht glauben. Du darfst in bereinigter Beziehung zu dir selbst leben und du lebst in Beziehung zu anderen. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft in der Gemeinde und dann Gemeinschaft, die offen ist für die, die dazukommen. Was ist der Mensch? Was bin ich als Mensch? Wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer hat das im Konzentrationslager geschrieben, dieses Gedicht, Wer bin ich? Und dann hat er am Anfang gesagt, wie er auf andere wirkt. Sie sagen, ich trete aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Und dann fragt er sich, aber bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, krank, wie ein Vogel im Käfig, die Angst. Und dann kommt er am Ende seines Gedichtes dazu, dass er sagt, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Das ist unsere Berufung. Unser Menschsein kommt von Gott her. Jesus kennt uns. Bei ihm sind wir geborgen. Ihr Lieben, und das ist der letzte Gedanke, dieser Schöpfungsprozess, der geht jetzt weiter. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus sagt, dass Paulus über Jesus sagt, wer zu ihm gehört, der ist eine neue Kreatur. Keine Perversion, keine Sünde, was auch immer Schrecklichstes in unserem Leben vorgefallen sein mag, ist eine Sackgasse und eine Endstation. Jesus will unser Leben von Grund auf erneuern. Was auch immer geschehen ist, wir dürfen in diese herrliche Beziehung der Kinder Gottes zurückkommen. Er macht alles neu. Ich möchte kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir in Beziehung zum Vater leben dürfen durch das, was du am Kreuz auf Golgatha für uns getan hast. Und uns fällt immer wieder so manches ein, dass wir die bekennen wollen, wo Schuld und Schmutz in unserem Leben ist. Ach Herr Jesus, wir wollen das ablegen bei dir und dich bitten, dass du uns befreist aus diesen Verstrickungen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns zeigst, wo wir an unserem Platz Verantwortung in deinem Namen übernehmen dürfen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Anfechtungen und schwermütigen Minderwertigkeitsgefühle aus unserem Leben bannst und dass wir uns freuen dürfen auf das, was wir einmal sein werden in deinem Reich, aber schon jetzt im Glauben ergreifen dürfen. Du hast uns wunderbar gemacht. Und danke, Herr, dass du uns beauftragst, in Beziehung zu anderen Menschen zu leben und dass wir sie einladen dürfen in die Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, unser Leben, unser Sein und Sinn finden ihre Bestimmung von dir, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, segne du uns und setze uns für andere Menschen zum Segen. Amen. Jetzt möchte ich euch kurz noch mitnehmen in einen kleinen Ausflug nach Afrika, damit man an einem Beispiel mal sich vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet, in dieser Zeit und Welt, wo dem Evangelium feindlich begegnet wird, Hinweis zu sein auf Gott. Können wir noch? Das erste Bild, ist das? Muss man zumachen? Die Kinder dort, ich war im Sudan, haben eine Weltkarte gemalt und mal gucken, ob das hier ist. Ah ja, genau. Das ist eine Kinderweltkarte, aber ihr kennt ja die Weltkarte. Dieser Bereich hier sind eigentlich komischerweise auf allen Kontinenten die Gebiete, wo Christen bedrängt und verfolgt werden. Also, oh ja, genau. In Amerika ist das, oder auf dem amerikanischen Kontinent ist das Mexiko und Kolumbien und Kuba. Dann der ganze nordafrikanische Bereich wegen des Islam, die arabische Halbinsel, große Teile von Asien, wo Christen zum Beispiel durch den Hinduismus, Islam oder auch durch den Kommunismus natürlich bedroht werden. China, Nordkorea, Vietnam, Laos und andere Gebiete. Ups. Muss mal ganz kurz gucken, ob wir hier die richtige Reihenfolge haben. Entschuldigung, wir stellen das immer mal wieder um. Also, ich war letztes Jahr im Sudan und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass diese Mariam Ibrahim, das ist ihr Mann Daniel, diese Frau im Sudan zum Tode verurteilt worden war, wegen Ehebruchs, angeblich. Sie war ja verheiratet, aber nicht nach muslimischen Ritus, deswegen galt sie als unverheiratet. Wegen Ehebruchs und Abfall vom Islam. Wegen Ehebruchs war sie zu 100 Schlägen verurteilt und wegen Abfalls vom Islam war sie zur Todesstrafe verurteilt. Sie war aber gar nie vom Islam abgefallen. Sie wurde als Christin erzogen, orthodox. Aber der Vater war Moslem, hat die Familie verlassen, als sie 6 Jahre alt war. So galt sie nach Meinung von einigen als Muslima. Und deswegen war sie zum Tode verurteilt. Sie kam dann durch weltweiten Protest und viele andere Dinge frei, reiste über Italien, wo sie beim Papst empfangen worden war, nach Amerika. Und ich war dort im Sudan, genau in der Zeit, als die Mariam Ibrahim dort hochschwanger, 8. Monat, im Gefängnis war. Sie hat dann auch ihr Kind im Gefängnis bekommen, im Frauengefängnis von Khartoum. Und das ist das Frauengefängnis in Khartoum. Khartoum ist ein Staat, halb Sahara, halb Sahelzone, wissen wir noch aus der Erdkundezeit, sehr heiß. Und dann mitten in dieser Stadt, in so einem Frauengefängnis, das ist unerträglich. Und dort nicht nur gefangen zu sein, angekettet zu sein, hochschwanger und dann auf die Entbindung zu warten. Das war ihre Situation. Ich bin in das Land gereist, wir konnten sie nicht besuchen, das wäre für sie und auch die Familie zu gefährlich gewesen. Wir sind dann aber um das Gefängnis herum und haben für sie gebetet und man fühlt sich ja immer so ohnmächtig und selten habe ich mich ohnmächtiger gefühlt, als wie wir da um das Gefängnis herum sind. Man weiß, die Schwester ist da, man kann nicht hin. Es sind vielleicht nur noch 30 Meter bis zu dem Ort, wo sie ist und alles, was man tun kann, ist nur beten. Und dann kam sie doch frei. Und so ist das ja, dass Gott unsere Gebete hört. Wir können das nicht erklären, sicherlich war es nicht mein Gebet, aber so viele Menschen, die gebetet haben und Gott hört Gebet. Das hat mich sowas von bewegt. Ich habe dann dort im Sudan die Gemeinde besucht und da hat es mich einfach interessiert, wie erlebt die Gemeinde Jesu jetzt diese Anfechtung? Ich meine, können wir uns ja mal fragen, also jetzt würdet ihr hören, die Gemeinde in Ovingen, da haben sie den Prediger verhaftet, das macht ja was mit euch, oder? Also da fragt man sich ja, sind wir jetzt die Nächsten? Wie geht man damit um, wenn sowas passiert? Und das habe ich also die Christen dort gefragt. Wir waren da, die Ibrahim, Mariam Ibrahim wartete auf ihre Hinrichtung. Das war das Urteil. Der Richter hatte gesagt, du kannst auch gehen, du brauchst nur das muslimische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und dann hat sie gesagt, ach, ist das euer Gesetz? Wenn ich das tue, darf ich gehen? Ja, das ist unser Gesetz. Dann hat sie gesagt, wenn das euer Gesetz ist, dann müsst ihr mich töten, weil ich bin Christe. Und dann habe ich diese jungen Leute dort gefragt, wofür kann ich beten? Wie geht's euch jetzt? Und dann sagt dieser junge Mann, bete um Mut. Ich sage, Mut? Ja, sagt er, Mut, dass ich meinen Mitlandsleuten von Jesus erzählen kann. Wen meinst du damit? Die Muslime. Und bei ihm war nun die Situation sogar anders als bei Mariam Ibrahim. Er war Moslem. Das heißt, diese Todesstrafe nach islamischem Gesetz, er hätte sie wirklich verdient. Denn er ist vom Islam zum Christentum übergetreten. Also das, was Mariam Ibrahim jetzt, genau an dem Tag, wo ich mit ihm spreche, im Gefängnis erlebt, ist das Schicksal, was ihm auch droht. Und jetzt frage ich ihn, was können wir für dich tun? Und er sagt nicht, hol mich hier raus, ich will nach Deutschland, bete um meine Sicherheit oder irgendwas. Er sagt, bete, dass ich mutig bin. Das hat mich ganz tief angerührt. Bete, dass ich mutig bin. Und dann habe ich weiter gefragt und er hat gesagt, ich möchte in diesem Land Menschen zu Jesus führen. Ich möchte ihnen von Jesus erzählen. Betet dafür, dass Gott mir die Kraft, die Mut, den Mut und die Weisheit gibt, das zu tun. Und dann habe ich gesagt, bete du mal auch für uns in Deutschland. Also ihr dürft für diesen jungen Mann beten und viele andere Christen im Sudan, die noch schwerer bedrückt wurden. Es wurden dort Kirchen zerstört, Leute von der Polizei verprügelt. Das ist der Sudan. 99,9 oder so Prozent Islam. Betet für ihn und dann können wir von solchen Christen auch viel lernen. Und ich möchte das für mich immer wieder beten. Herr, mach mich doch auch mutig. Bei uns ist es Menschenfurcht, Genierlichkeit, Ängstlichkeit, weiß nicht, was es bei euch ist. Herr, nimm mir das doch. Und jetzt lass mich doch da, wo du mich hingestellt hast, mutig und fröhlich und freimütig von dir erzählen. Die Gemeinde im Sudan wird auf ganz unterschiedliche Weise bedrängt und bedroht. Das ist der Compound, wie sagt man auf Deutsch, das Anwesen einer Bibelschule. Und schaut mal da im Hintergrund, das ist eine Moschee. Und das machen die ganz oft, wo eine Kirche ist, wo eine Bibelschule ist oder eine christliche Schule, wird direkt daneben eine große Moschee gebaut. Dann denkt man, naja, das ist doch eigentlich nicht so schlimm. Naja, das ist dann schlimm, wenn nach dem Freitagsgebet dazu irgendwelchen Aktionen aufgerufen wird. Und das geschieht immer wieder. Dann wird zum Beispiel das Gelände gestürmt oder Dinge werden in Brand gesetzt und so weiter. Man versucht, die Mauern zu überwinden, die Tore einzuschlagen, weil das ist der Hass gegen die Gegenwart der Christen dort im Sudan. Da fragt man sich ja, was ist denn da überhaupt das Problem, wenn 99,9% sowieso Muslime sind, was sollen dann die paar Christen, was soll das denn so stören? Aber das ist der Hass dieser Welt gegen die Gemeinde Jesu. Ich habe dort einen Christen kennengelernt, jetzt nicht aus dem Sudan, sondern aus Eritrea. Und dieser Mann hat mir erklärt, was im Militär in Eritrea passiert, wenn man in der Bibel liest. Die Christen im Militär in Eritrea dürfen nicht beten, nicht singen und nicht in der Bibel lesen. Aber wir Christen kennen ja das Lied, liest die Bibel, bet jeden Tag. Also Christen wollen singen und beten und in der Bibel lesen. Und er hat gesagt, wenn ich erwischt wurde im Militär, dass ich in der Bibel gelesen habe, musste ich mich auf den Bauch legen, die Hände nach hinten, die Füße nach hinten und so wurde ich zusammengebunden und mehrere Tage liegen gelassen. Das ist jetzt gestellt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, das ist dir sicher mal passiert. War das denn schlimm? Sagte, das ist mir nicht mal passiert, das ist mir dauernd passiert, jedes Mal, wenn sie mich erwischt haben. Und ich erzähle dir ja nicht das, was schlimm war, was sie mit uns gemacht haben. Also das war nicht schlimm. Und auch das hat mich sehr nachdenklich gemacht, denn ich habe euch jetzt gebeten, lest heute mal das erste Kapitel, 1. Mose 1. Aber wir haben ja gar keine Angst, in der Bibel zu lesen. Passiert ja gar nichts, wir sind nur manchmal so müde oder haben gar keine Zeit oder finden das gerade so langweilig. Dass Gott uns doch den Hunger auch wieder schenkt in Deutschland nach seinem Wort. Das ist mein Gebet. Und bei mir, Herr, ich danke dir, dass ich dein Wort lesen darf. Lass dein Wort in meinem Leben Wurzeln schlagen, Frucht tragen. Jetzt habe ich ein Bild ausgelassen. Ich dachte, das kann ich euch nicht zeigen. Aber ihr habt die Bilder gesehen in Paris und da gibt es viele andere Beispiele. Und wir merken ja, dass dieser Hass von fanatischen Muslimen ja gar nicht sich nur im Sudan abspielt oder in Pakistan, sondern wir erschrecken, das kommt immer näher, London, Paris. Und dann frage ich mich manchmal, sind wir denn als Gemeinde überhaupt vorbereitet? Der Gründer unseres Hilfswerks, Richard Wurmbrand, hat immer wieder davon gesprochen, wir sollen uns vorbereiten auf die Untergrundkirche, für keinen Angst machen. Da geht es auch um keine großen Geheimnisse. Wie bereiten sich Christen vor? Indem wir aus der Bibel leben, indem wir im Gebet leben und indem wir in der Gemeinschaft leben. Und hoffentlich nutzen wir alles drei. Das ist ja ein Geschenk, das wir einander haben. Schaut mal, in Nordkorea wünschten sich die Christen nur einen Bruder, nur eine Schwester zu haben. Dass sie irgendwo mal Austausch haben. Und wir werden uns manchmal gegenseitig zur Last, wie undankbar. Da haben wir Grund, Gott zu danken, Grund, Buße zu tun und lebt diese Gemeinschaft. Hoffentlich sprecht ihr über eure Sorgen, Ängste und Fragen und betet füreinander und achte einer auf den anderen, ermutigt euch. Wachst miteinander im Glauben, wachst miteinander in der Schrift und im Gebet. Das ist ein Pastor aus Bremen. St. Martini, ich komme aus Norddeutschland, ist eine Innenstadtkirche in Bremen und er hat letzten Sonntag darüber gepredigt, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er hat nicht dieses Wort aus dem Neuen Testament genommen, sondern die Geschichte von Gideon aus dem Buch der Richter und hat gesagt, das bedeutet, dass wir Christen keine Amulette tragen. Das bedeutet, dass wir Christen keine Buddha-Statuen, weil es so nett aussieht, ins Bücherregal stellen. Das bedeutet, dass wir Christen bei gemeinsamen Gebetsveranstaltungen von den sogenannten abrahamitischen Religionen nicht mitmachen können. Und dieser Pastor Olaf Latzel wird jetzt, ich meine, das ist schon fast ein bisschen Realsatire, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Vorverdachts auf Volksverhetzung. Ich habe das nochmal meinen Vater gefragt, mein Großvater hat es erlebt, er war Pastor während des Zweiten Weltkrieges in Norddeutschland und da hat er das immer wieder erlebt, dass in seinen Predigten mitgeschrieben wurde. Und das war dann die Gestapo, die ihn überwacht haben und so weiter. Theo Lehmann und andere haben es erlebt. Theo Lehmann in Chemnitz hat es immer wieder gesagt, ich begrüße euch alle, schön, dass ihr da seid. Auch die, die beruflich hier sind, herzlich willkommen. Das waren dann die Spitze. Aber mal ganz ernst, hätte irgendjemand von euch mir geglaubt, wenn ich es gesagt hätte, 1999 hättet ihr mich eingeladen und ich hätte gesagt, ich glaube, so in 15 Jahren kann sein, dass die Staatsanwaltschaft Predigten abhört und überlegt, ob da was Verfassungsfeindliches drin sein könnte. Und wir merken, der Wind in Deutschland wird schärfer. Betet für den Olaf Latzel. Jetzt rücken alle Evangelikalen von ihm ab, vielleicht auch einige von uns. Man sagt dann immer, weil man es immer besser weiß, ich weiß auch alles besser als ihr und ihr sowieso als ich. Er hätte es netter sagen können, er hätte es zum anderen Tag sagen können. Man hätte es immer anders machen können. Aber letztlich ist es egal, wie wir es machen, das Zeugnis von Jesus und der eindeutige Ruf Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, diesem Zeugnis wird widersprochen, egal wie schön wir das formulieren können. Olaf Latzel, Bremen letzte Woche. Und jetzt steht dieser Mann, die Zeit, die Taz, die Nachrichten, Radio Bremen, die Staatsanwaltschaft, seine Kirche, die Evangelische Allianz in Bremen, alle rücken ab von ihm und er steht alleine, Olaf Latzel. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch in Deutschland haben. Ich will euch nicht traurig machen, im Gegenteil, ich will euch Mut machen. Wir sollen wirken, solange es Licht ist und solange wir Zeit haben. Jetzt haben wir noch Zeit, wollen wir die Zeit nutzen und Gottes Reich bauen. In dieser Zerstörungssituation im Sudan, ich habe euch erzählt, wie diese Moschee da nebendran steht und das Grundstück der Bibelschule überfallen hat, da haben die die ganze Bibliothek verbrannt. Und das Einzige, was man da noch sehen konnte, überall Asche, Rauch und Ruß, die Bücher alle weg, war ein Schriftzug an der Wand, das war noch zu sehen, vielleicht sogar besser als vorher mit dem Ruß, und da steht, betet ohne Unterlass. Und da habe ich gedacht, Gott hat Humor. Alles kaputt, aber wir hängen ja nicht an den Gebäuden, wir hängen auch nicht an den Büchern, wir hängen an diesem Vater im Himmel. Und zu dem dürfen wir kommen und ihm unsere Not sagen, wie auch immer es gerade steht, betet ohne Unterlass. Da möchte ich euch Mut machen, dass ihr betet für die verfolgte Gemeinde, dass ihr betet für unser Land, dass Gott nochmal Gnade schenkt in Deutschland, in Europa, ein Hören auf Gottes Wort schenkt, dass wir beten für uns, dass der Herr uns stark und mutig und freimütig macht und dass wir wissen, wir haben vielleicht nicht mehr viel Zeit, aber die Zeit, die wir haben, wollen wir auskaufen und im Namen Jesu Großes wagen, weil er uns segnen will und zum Segen setzen will. Das wollen wir jetzt tun, eine Zeit des Gebets haben. Ihr seid da viel gewohnt und ich denke, dass wir einfach eine offene Zeit haben können. Ihr kennt die Berichte, ihr wisst um diese 64 Länder mindestens, die kommunistischen, die hinduistischen Länder, die islamischen Länder natürlich, ihr wisst um Nordnigeria, ihr wisst um die Probleme in China, Nordkorea und dass wir einfach laut oder leise, wie wir es gewohnt sind, diese Not dem Herrn sagen, Syrien, Irak, die Flüchtlinge, auch die Christen, die in Deutschland jetzt verfolgt werden. Sabatina James kennen vielleicht einige, diese pakistanische Christin, die Frauen, die zum Islam konvertiert sind, in Deutschland betreut, die weglaufen mussten, die zwangsverheiratet werden sollen. Das passiert hier mitten in unserem Land. Wir haben viel zu beten und ich würde dann diese Zeit abschließen. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir ohne Unterlass beten dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen und auch jetzt wollen wir zu dir kommen, weil wir wissen, dass du uns hörst.